Ich hatte euch ja angedroht, es geht heute um Leben. Und die Frage, die über dieser Predigt steht, heißt: Was macht das Leben lebenswert? Was macht das Leben lebenswert? Liebe Gemeinde, glauben wir der Werbung? Was macht das Leben lebenswert? Dann ist das ein günstiger Kredit, eine zuverlässige Reisegesellschaft, vor allem Gesundheit und ewige Jugend und die Creme, die mir meine Falten nimmt. Was das Leben nicht mehr lebenswert erscheinen lässt, ist dann eben Armut, Krankheit, Leiden. Jesus sah das offenbar anders. Ich lese aus Markus 8, die Verse 31 bis 38 nach der Basisbibel. Markus 8, 31 bis 38. Danach erklärte Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal, was Gott mit ihm vorhatte. Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die Schriftgelehrten werden ihn als Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen, aber nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Das sagt er ihnen ganz offen. Da nahm Petrus ihn zur Seite und fing an, ihm das auszureden. Aber Jesus drehte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus streng zurecht: Geh weg von mir, Satan. Hier geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, was Menschen wollen. Dann rief Jesus das Volk und seine Jünger zu sich. Er sagte: Wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, weil er an mich und die gute Nachricht glaubt, wird es retten. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Denn es gilt: Wer sich schämt, anstatt zu mir und meinen Worten zu stehen, vor dieser treulosen und schuldbeladenen Generation, soll wissen, der Menschensohn wird sich auch für ihn schämen, wenn er wiederkommt in der Herrlichkeit seines Vaters und mit den heiligen Engeln. In anderen Übersetzungen, das hat mich am allermeisten beeindruckt hier in diesem Text, muss ich ehrlich sagen, wird von Petrus gesagt: Er fuhr Jesus an. Wie kann das sein? Wie kann ein Petrus seinen Herrn anfahren? Wow! Petrus fährt Jesus an. Diese Worte seines Herrn müssen ihn doch bis ins Mark getroffen haben. Diese Worte, die ihm ankündigen, dass er seinen Herrn bald verlieren wird. Also zunächst erstmal geht es um diese Leidensankündigung. Heute gibt es Menschen, und ich glaube, es gibt auch eine Menge Christen, die genauso denken wie Petrus. Leiden gehört nicht zum christlichen Glauben. Jesus hat uns doch befreit. Das glauben wir gerne, und das stimmt ja auch. Und wer glaubt, dem muss es doch gut gehen. Und da viele dann eben nicht um das Leiden Jesu herumkommen, das steht ja nun mal so ganz ausführlich hier im Neuen Testament, wird dann interpretiert: Jesus musste leiden, damit wir nicht mehr leiden müssen. Dem widerspricht Jesus hier vehement. Eine stärkere Ablehnung als die Aussage: Geh von mir, Satan, kann es wohl nicht geben. Es ist nicht so, dass alles, was Jesus erlitten hat, einem glaubenden Menschen nicht mehr geschehen kann. Glaubenden Menschen geht es nicht immer gut. Auch Glaubende werden krank und manchmal nicht geheilt. Auch Glaubende erleben, dass ihre Ehe zerbricht, dass ihre Kinder missraten, dass sie ihre Arbeit verlieren, dass ihnen liebe Menschen sterben, dass Menschen, für die sie jahrelang beten, eben nicht zum Glauben kommen. Glaubende werden, gerade weil sie glauben, benachteiligt, verfolgt, misshandelt, getötet. Glaubenden Menschen geht es nicht immer gut. Vielleicht ist das kein guter Werbespruch, aber es ist Realität. Die Geschichte der christlichen Kirche war von Anfang an auch eine Geschichte der Verfolgung und des Leidens, bis heute. Die Christen in Nordkorea oder in den von der Scharia bestimmten Staaten wie dem Iran beispielsweise leiden nicht, weil sie weniger Glauben haben. Leider gehört Leiden zur Wirklichkeit in dieser Welt. Nach dem anfangs gelesenen Text, den ich jetzt zu Beginn dieser Predigt vorgelesen habe, kommt ein Bergerlebnis. da geschieht das, was die meisten von uns ja auch kennen. Johannes, Petrus, Jakobus und Jesus gehen auf einen hohen Berg und da beginnen die Kleider Jesu zu leuchten und sie sind begeistert und wollen vor lauter Begeisterung an dieser heiligen Stätte 3 Hütten bauen. Eine für Mose, eine für Elia und eine für Jesus. Da hören sie eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das würde ich auch gern mal hören. So eine Stimme vom Himmel, ist das nicht toll? Und statt Hütten zu bauen, steigt Jesus wieder mit ihnen herab ins richtige Leben. Jesus gönnt seinen Leuten solche Bergerlebnisse und wir sehnen uns danach. Wir besuchen christliche Kongresse, Glaubenskurse, Einkehrwochen, machen Gemeindefreizeiten und die sind gut und auch wichtig. Aber wer nur von einem christlichen Event zum anderen reist, wer ständig auf der Suche nach Wohlfühlerlebnissen ist, der hat nicht verstanden, warum er da ist und was Gott sich gedacht hat, als er ihn erschuf. Wer Jesus, Gemeinde und Gottesdienst nur als Erholungsurlaub will, hat falsche Erwartungen. Punkt 2, was macht denn dann mein Leben aus? Interessant finde ich am Anfang, Jesus ruft hier seine Jünger und das Volk zusammen. Das ist nicht nur eine Rede an die Jünger, so an die ganz Frommen, sondern an alle. Nichts Internes. Er meint alle, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Ich finde das ganz wichtig, denn jeder, der zu Jesus kommen will und vielleicht damit mit dem Gedanken spielt, aus welchen Motiven auch immer, muss das wissen. Er muss die Kosten überschlagen, was da auf ihn zukommen kann. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Jesus macht ja auch die Freiwilligkeit des Entschlusses sehr deutlich. Wenn jemand mein Jünger sein will, steht da ganz ausdrücklich. Und er sagt, wie das geht. Wie werde ich Jesu Jünger? Vorher muss ich einen einmaligen Willensbeschluss machen. Ich muss mir selber eine Absage erteilen. Der verleugnet sich selbst, der muss sich selbst verleugnen. Die im Griechischen verwendete Zeitform, sagen die Theologen dazu, drückt aus, dass eine punktuelle Entscheidung gemeint ist, also nicht eine immer wieder Entscheidung, sondern eine Entscheidung an einem Punkt. Wir nennen das manchmal auch die Bekehrung oder das Übergabegebet oder was auch immer. Ist auch völlig wurscht, aber das ist wichtig, dass das passiert. Wer Jesu Jünger sein will, trifft die Entscheidung, man könnte hier jetzt auch sagen, ein für alle Mal, sich selber nicht an die erste Stelle zu stellen. Und Jesus fordert diejenigen, die seine Jünger sein wollen, auch auf, ihr Kreuz auf sich zu nehmen. Das Kreuz. Was ist denn das? Wir kennen das alle. Wie es aussieht, wissen wir alle. Und jeder von uns hat so seine bestimmten Assoziationen, wenn er an ein Kreuz denkt. Die Todesstrafe durch Kreuzigung ist nicht nur fürchterlich grausam, aber sie wurde verhängt, wenn jemandem nicht nur sein Leben, sondern auch seine Ehre genommen werden sollte. Und das, denke ich, in dem Zusammenhang ist ganz wichtig. Der Kreuzigungstod war bei Juden und Römern eine Schande. Er schloss aus der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft aus. Und deshalb ist in Hebräer 6, Vers 6 vom Kreuzestod als von einem der öffentlichen Schande aussetzen die Rede. Oder in Hebräer 13, 13, das habe ich mal aufgeschrieben, so lasst uns nun hinausgehen, heißt es da, zu ihm und seine Schmach mit ihm tragen. Also zu dem Gekreuzigten gehen und seine Schmach, die er dort trägt, mit ihm tragen. Steht in Hebräer 13, 13. Das ist schon eine harte Forderung. Schreib dich selbst ab. Nimm es in Kauf, nicht als der coolste Typ zu gelten. Das wird vielleicht gerade so denjenigen so schwer, für die es noch ganz wichtig ist, cool zu sein. Das legt sich so im Laufe des Alters, dann ist das nicht mehr so bedeutend, da muss man nicht mehr so cool sein. Aber, na, Bernd, nicht? Komm mal in mein Alter. Da ist das dann nicht mehr so wichtig. Aber es gibt eine Phase im Leben, da ist das ganz wichtig, weil man dazugehören möchte. Auch das hat ja ganz viel mit Gemeinschaft zu tun. Man möchte dazugehören. Das kann passieren, dass man es in Kauf nehmen muss, eben nicht als cool zu gelten, vielleicht sogar verachtet zu werden. Nein sagen zum Egoismus, zur Vorliebe für alles Bequeme und Angenehme. Und da sind wir dann auch wieder bei den Älteren. Das geht uns dann wieder ganz genauso. Es gibt eine sehr berühmte Geschichte in der Bibel am Anfang der Menschheit, die Geschichte von Kain und Abel. Kain opferte von den Früchten der Erde, Abel, er opferte, so heißt es, seine Schafe. Wie kam es denn, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Ich bin ziemlich sicher, niemand hat wirklich eine ernste Antwort darauf, weil es wird in der Bibel nicht beschrieben, so intensiv, warum das so ist. Die Geschichte gibt da nicht viel her. Vielleicht der leise Hinweis, das, was Kain opferte, war möglicherweise nicht sein Eigentum. Das ist ja aus der Erde gewachsen und hier bei den Schafen wird von seinen Schafen die Rede. Aber vielleicht ist es das auch nicht. Aber es gibt im Neuen Testament dann immer wieder Zitate dieser Geschichte. Johannes greift in 1. Johannes 3, Vers 12 die Geschichte auf. Da geht es auch um Kain und Abel und ganz deutlich wird es auch in Judas 11. Judas schreibt, also nicht der Verräter Judas, sondern der Bruder von Jakobus ist das, glaube ich. Der schreibt hier über Menschen, von denen er vorher gesagt hat, dass sie sich in der Gemeinde eingeschlichen haben, in sexueller Unmoral leben und das mit Träumen und Visionen rechtfertigen. So nach dem Motto, Gott hat mir aber gezeigt, ja, ihr kennt das vielleicht. Ich lese mal Judas 11. Judas 11, da heißt es, wie schrecklich wird es für sie sein. Sie haben den falschen Weg eingeschlagen wie Kain. Also es gibt eine ganze Gruppe von Menschen, die mit diesem Kain eben verglichen wird, der am Anfang der Bibel schon zitiert wird. Das Problem liegt, denke ich, in der Motivation und dem Ziel. Kain und diejenigen, die mit ihm verglichen werden, erwarten von Gott, dass er ihre Haltung, ihr Bemühen, ihre guten Bestrebungen, nämlich hier auch bei Kain ein Opfer zu bringen, bestätigt. Und eigentlich können sie das, so kommt das hier aus dem Neuen Testament eben raus, nicht mit seinem Wort begründen, mit dem, was Gott von sich selbst offenbart. Und so müssen dann eben solche Träume und Visionen herhalten, die sie selber zitieren. Natürlich heißt es dann, es steht anders in der Bibel, aber Gott hat mir deutlich gemacht, dass es eben anders ist. Und solche Leute nennt Judas Phantasten. Ganz eindeutig. Letztlich geht es darum, den Glauben dieser Menschen, sie möchten das gerne so, den Glauben als eine Art Sahnetörtchen zu erleben. Glauben ist ganz gut und schön, so als Aufsatz über allem anderen Bequemen und Schönen in meinem Leben, aber nicht wirklich ganz tief, sondern eben nur so obendrauf. Glauben macht das Leben eben noch ein bisschen attraktiver. Und Jesus sieht das ganz, ganz anders. Wer immer nur darauf aus ist, dass es ihm gut geht, der verliert sein Leben. Wer gewinnen wird, das ist der, der um Gottes Willen etwas aufgeben kann und etwas abgeben kann. Gewinnen wird der, der Gottes Willen, Gottes Werte, Gottes Pläne und Gottes Berufung wichtiger nimmt als seine eigenen Wunschträume. Das klingt jetzt sehr nach asketischem Verzicht, nach Leidenssuche. Aber ist es das? Das Aufnehmen des Kreuzes, wozu wir ja hier in diesem Text aufgefordert werden, das bedeutet eine Bereitschaft zu einem Schicksal, wie Jesus es auf sich genommen hat. Es bedeutet nicht die Verleugnung der persönlichen Identität. Es bedeutet nicht, dass ich ein anderer sein muss, als ich bin. Jesus lehnt in Vers 32 die durch Petrus, einen seiner engsten Vertrauten, ausgesprochenen Wünsche ab. Das setzt ein hohes Maß an Selbstständigkeit, das setzen wir bei Jesus sowieso voraus, und Willensstärke voraus. Es bedeutet aber für uns genau dasselbe. Das Aufnehmen des Kreuzes kann durchaus den Bruch sozialer Bindungen bedeuten. Ein gebrochenes Verhältnis zur eigenen Persönlichkeit führt dagegen zur Anpassung und Abhängigkeit gegenüber der Umwelt oder auch zur Flucht aus derselben, oft in eine Gruppe Gleichgesinnter, die sich dann gemeinsam isolieren. Das erleben wir in Gemeinden schon ab und zu mal, dass es dann solche Gruppen mit eigenem Bekenntnis gibt, die sich dann irgendwann mal abspalten und isolieren aus dem Rest, weil sie eigene Erkenntnisse haben, die wichtiger sind als die Bibel. Punkt 3, was ist denn wirklich Gewinn im Leben? Ich lese nochmal die Verse 35 bis 37. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, weil er an mich und die gute Nachricht glaubt, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Es gab einen Theodoret, Bischof von Syrien, 393 bis 457, lange, lange her. Und der berichtet in einer Kirchengeschichte, die er geschrieben hat, von einem Mönch Telemach. Dieser wollte sein Leben in der Einsamkeit betend, meditierend und fastend verbringen. Er wollte nur in der Gemeinschaft mit Gott leben. Hört sich zunächst erstmal ganz prima an. Aber irgendwann hat er was begriffen. Er hatte den Eindruck, etwas sei nicht in Ordnung. Und so stellt er eines Tages fest, dass sein Leben nicht aus selbstloser, sondern aus eigennütziger Liebe zu Gott beruhte. Ich und Gott, das ist völlig genug. Ja? Er begriff, dass er, wenn er Gott dienen wollte, den Menschen dienen musste. Und das konnte er eben nicht in der Wüste so ganz allein, sondern er musste dahin, wo Menschen wohnen. Und so bettelte er sich dann nach Rom durch. Und zu dieser Zeit war Rom bereits eine christliche Stadt, zumindest offiziell. Aber immer noch fanden Gladiatorenkämpfe dort statt, wenn auch keine Christen mehr den Löwen vorgeworfen wurden. Aber Kriegsgefangene mussten untereinander um ihr Leben kämpfen und die Menschen fanden das toll. Telemach war entsetzt. Menschen, für die Jesus gestorben war, wurden gezwungen, sich umzubringen. Und die Christen hatten ihren Spaß dran. Und so sprang er zwischen die Kämpfenden und trat dazwischen. Aber die Menge, in das Kolosseum gehen, glaube ich, 80.000, ja, haben ihn gesteinigt. Also man muss sich überlegen, ob man sowas tun will. Nur der Kaiser, der Honorius zu der Zeit, der war ganz stark beeindruckt von dem, was er da gesehen hat. Er war beeindruckt vom Märtyrertod des Telemach und sprach den Bann über die Gladiatorenkämpfe aus. Das heißt, dieser Kampf war der letzte Gladiatorenkampf, den es gegeben hat. Und der soll am 1. Januar 404 stattgefunden haben. Ich musste da so an das denken, was Bernd uns am letzten Montag in der Gemeindeversammlung erzählt hat. Dieser Telemach hatte bestimmt nicht vor, nach Rom zu gehen und den Menschen dadurch zu dienen, dass er gleich sein Leben opfert. Er hatte bestimmt was ganz anderes vor, ganz tolle Sachen, also Soziales und was weiß ich alles, ja. Aber Gott wollte etwas anderes von ihm. Der Geist hat ihm gezeigt, du musst jetzt dahin gehen, du musst jetzt in die Arena springen und auch wenn es dein Leben kostet. Und das ist genau das, denke ich mal, worum es Bernd ging. Wenn wir in diesem Jahr als Jahresmotto, als Gemeinde mal darauf achten wollen, was ist das, was in meinem ganz normalen Leben, in der Arena, im Fußballstadion, weiß nicht was, bei Eintracht, ne? 1-0, oder am Arbeitsplatz oder in der Schule oder beim Grillen mit den Freunden oder sonst wie, was uns der Geist da in diesem Moment sagt, darauf zu hören und es einfach mal riskieren, auch wenn wir nicht ganz sicher sind, weil es nicht am Himmel steht, was der Geist uns da sagen will, das mal zu riskieren und einfach mal zu tun. Unter Umständen wird etwas Großes draus. Vielleicht hören die Gladiatorenkämpfe auf. Ich fand das ein wunderbares Beispiel dafür. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen oder um des Evangeliums willen, der wird es retten. Wie soll man diese Worte eigentlich verstehen? Nun, es ist eigentlich einfach, das Leben, das werdet ihr gemerkt haben, das hat ja einen klaren Doppelsinn. Es bedeutet zum einen das irdische Leben, das wir gerne erhalten wollen, das wir aber dann verlieren werden, wenn wir nur das erhalten wollen. Und dann geht es um das ewige Leben, das wir erhalten, wenn wir denn das irdische riskieren. Wer sein irdisches Leben retten will, der wird das ewige Leben verlieren. Wer aber sein irdisches Leben verliert, um meinetwillen oder um des Evangeliums willen, der wird das ewige Leben retten. Nachfolge Jesu bedeutet also, es geht um mehr als das, was jetzt ist. Es geht um mehr als das irdische Leben jetzt. Leben ist nicht zeitlich begrenzt. Es geht hier um die Ewigkeit an erster Stelle. Mein Haus, mein Auto, mein Fernseher, mein Urlaub, das ist es nicht. Verlieren kann man nach meiner Überzeugung auch bedeuten, nicht unbedingt, dass man jetzt gesteinigt wird, Aber es kann schon damit anfangen, dass ich aufhöre, meine Bequemlichkeit aufzugeben. Dass ich anfange, meine Freizeit, mein Geld zur Verfügung zu stellen. Dass es unter Umständen sein muss, dass ich in manchen Fällen auch die andere Wange hinhalte. Dass es so ist, dass ich Ungerechtigkeit ertragen muss. Nachteile aufgrund des Glaubens auf mich zu nehmen. Lauter solche Dinge, all das, was wir in der Bergpredigt ja so ganz, ganz ausführlich immer wieder von Jesus gesagt bekommen. All das kann verlieren bedeuten. Es muss nicht unbedingt sterben direkt sein. Wer das ewige Leben dagegen als Ziel hat und wer das zum wesentlichen Lebensinhalt macht, der wird es erhalten. Wer um Jesu Willen, das ist das Fazit, wer um Jesu Willen oder um des Evangeliums Willen erkannt hat, dass sein irdisches Leben nicht das Wichtigste ist, dessen Leben ist bereits ein Vorgeschmack der Ewigkeit. Das ist nicht etwas, was irgendwann mal passiert, sondern das beginnt jetzt und heute und hier. Und wer das mit Bewusstsein wahrnimmt, kann das auch durchaus bestätigen. Dagegen ist in der gegenwärtigen Wertediskussion das irdische Leben immer wieder der Höchstwert. Es geht immer nur um ich will alles und das sofort. Wir kennen das aus dem Schlager, wir kennen das aber auch aus der Werbung ganz ausdrücklich. Es geht auch bei Wahlen nur um solche Dinge. Viele werben damit, dass sie dafür sorgen werden, dass es uns nicht schlechter geht. Wir sind nicht füreinander bzw. für andere da. Es geht immer nur um den Erhalt des eigenen Lebensstandards. Dabei macht Jesus deutlich, es gibt noch was Größeres zu gewinnen oder zu verspielen als das irdische Leben, nämlich das Ewige. Dabei hat das, was er sagt, ja auch eine Menge mit dem irdischen Leben zu tun. Denn wer seine Seele verliert, verliert, wozu er bestimmt ist. Nämlich Menschen sind dazu bestimmt, sich nicht um sich selbst zu drehen, sondern Gemeinschaft mit Gott zu haben und Gemeinschaft mit anderen Menschen. Der Mensch ist auf Beziehungen angelegt. Und wer sich in erster Linie nur selbst verwirklichen will, ist nach wissenschaftlichen, repräsentativen Umfragen unglücklicher als der, der für andere da sein will. Das ist eigentlich verblüffend. Denn man sollte eigentlich erwarten, wenn ich mich ganz auf mich konzentriere, muss doch was Gutes dabei rauskommen. Aber es ist nicht so. Einsam fühlt sich letztendlich kein Mensch wohl. Jeder braucht jemanden, mit dem er kommunizieren kann. Wir sind so, weil Gott uns zur Gemeinschaft angelegt hat. Das berühmte Allensbacher Institut hat eine Untersuchung zum Thema Glück durchgeführt. Menschen, die sich als glücklich betrachten, sind zum deutlich höheren prozentualen Anteil Menschen, die gerne Kontakte knüpfen, die gerne etwas unternehmen und die ein breites Interessenspektrum haben. Glück hat also etwas damit zu tun, sich nicht nur um seine eigenen Interessen zu kümmern. Ich nehme an, ihr macht das auch bei euch in der Ausbildung, solche wichtigen Dinge zu betrachten, damit er auch die richtige Motivation bekommt. Also Glück hat etwas damit zu tun, sich nicht nur um die eigenen Bedürfnisse zu drehen. Ist mir völlig klar, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, denen ich das eigentlich gar nicht sagen muss. Es gibt Menschen, die von vornherein immer die Hand heben, wenn es darum geht, wer kann hier helfen, wer ist dafür da. Diese Menschen, die so, ich sag mal, so ein bisschen zum Helfersyndrom neigen, die müssen diesen Text gar nicht hören, den Jesus hier sagt. Die haben das Problem nicht. Aber es gibt eine Menge Menschen, die so ein Problem haben. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir das immer wieder hören. Was hülfe es dem Menschen, einer der berühmtesten Verse aus der ganzen Bibel, was hülfe es dem Menschen nach Luther, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele. Wofür stehe ich? Wofür stehst du? Wie stehe ich zu Jesus? Wie ernst nehme ich ihn? Wie lebenswert aus Gottes Augen wird mein Leben? Komischerweise verstehen wir Menschen Gottes Weisungen ja manchmal völlig falsch. Gott gönnt mir das nicht. Das lesen wir oft raus, wenn da steht, du sollst nicht oder du darfst nicht. Gott gönnt mir das nicht. Dabei ist es von Gott ganz anders gemeint. Ich gönne dir von ganzem Herzen das, was gut ist für dich. Aber was nicht gut ist für dich, das gönne ich dir auch nicht. Das sollst du auch nicht. Und wenn wir das mal verinnerlicht haben, dann haben wir wahrscheinlich auch wenig Probleme damit, Jesus Rede hier vollständig zu akzeptieren, auch für uns ganz persönlich. Und deshalb gibt sich der Teufel ja auch so fürchterlich viel Mühe, uns das immer wieder einzureden, Gott gönnt dir das nicht. Was macht das Leben lebenswert? Das war die Überschrift. In diesem und in Jesus Sinn heißt das, ich mache mich frei von mir selbst und bin bereit für Gott, für das, was er mir zeigt, zu tun, zu reden und auch zu denken. Das hilft der Seele, damit sie keinen Schaden nimmt. Und das führt zu Leben im wahrsten Sinn. Amen. Ich habe ein Gebet von Franz von Assisi gefunden, das möchte ich euch gern vorlesen. Vielleicht kennt ihr das auch. O Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man mich hasst, dass ich verzeihe, da, wo man mich beleidigt, dass ich verbinde, da, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, da, wo Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel ist, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich dein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Ach Herr, lass mich trachten nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich gelebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.